Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Für die kommenden zwei Stunden übernehme ich keine Gewähr, aber ich werde gleich erklären, warum nicht. Aber es geht los mit dem Cello-Song featuring José González, Cook da Books. Da räuspert er sich schon. Tja, wer ist er? Das große Geheimnis, na, Sie haben es ja eben schon gehört. Marc Waschke ist heute zu Gast in der Hörbar, aber wir machen es so, wie wir es immer machen. Hier ist erstmal die kurze Bio.
Hörbar Rust. Heute mit
Marc Waschke, 43, Schauspieler und neuer RBB-Tatort-Kommissar. In Wattenscheid geboren, wächst Marc ab dem 8. Lebensjahr im Saarland auf. Er punktet durch Engagement. Noch nicht am Theater, sondern in der Schule. Waschke wird zum Landesschulsprecher gewählt, ist politisch aktiv und singt in einer Punkband. Mit 21 geht's nach Berlin. Er studiert Schauspiel und arbeitet bald mit Regisseur Thomas Ostermeier an der Schaubühne, zu deren Ensemble er übrigens inzwischen wieder gehört. Der Schauspieler arbeitet erstmalig mit Mitte 30 vor der Kamera. Ob in Die Buddenbrooks, Unsere Mütter, Unsere Väter oder Barbara. Waschke spielt souverän, brodelnd und hinterlässt immer einen besonderen Eindruck. Bestimmt auch heute. Herzlich willkommen an der Hörbar Rust auf Radio 1.
So, Marc, auch hier im Studio nochmal herzlich willkommen. Jetzt musst du sagen,
ach so,
danke
ja.
für die Einladung.
Danke für die Einladung, hallo.
Du warst eben bei den Sonntagsfahrern schon. Bei den Sonntagsfahrern warst du live. Wir sind jetzt hier gerade eine Aufzeichnung. Es ist Mittwoch, 17 Uhr, die Sonne scheint. Mhm. Wir sind in Mitte im Hauptstadtstudio. Mhm. Und wir wissen beide nicht, was du am Sonntag, also was du eigentlich eben gerade gesagt hast zu den Kollegen.
Was ich gesagt haben was werden du gesagt könnte.
Haben könnte. Auf jeden Fall hast du auf diese Sendung hier hingewiesen und gesagt, dass sie dir wahnsinnigen Spaß gemacht hat, oder?
Die Sonntagsfahrer haben mir eben wahnsinnigen Spaß gemacht, ja.
Sie sehen, es wird nicht ganz einfach, aber da müssen wir durch. Corporate Identity, wir sind RBB, Marc ist jetzt auch mit einem Bein, wenn man so will, RBB, unser neuer Kommissar, eine unserer Stützen, gemeinsam mit Merit Becker. Wir werden auf dieses Thema natürlich etwas später in der Sendung noch, wie sagt man, zurückkommen.
Zu sprechen kommen.
Vielen Dank dafür. Ich habe ja gedacht, du würdest hier extrem schlapp und müde vor mir sitzen. Du spielst nämlich parallel noch Theater, du drehst die große Promo, das große Promorad für den Tatort. Aber du bist voller überbordender jugendlicher Energie, gut durchblutet, gut gelaunt vor allen Dingen. Nicken ist immer doof.
Nicken ist doof am Radio, ne? Im Radio.
Im Radio. Radio.
Im Radio. Nee, erstmal wunderbares Wetter. Ich finde es überhaupt so ein Phänomen, dass das Wetter so schnell was mit einem macht. Also mit mir jedenfalls. Ja? Wenn ich aus dem Fenster schaue und es ist so schön wie heute, finde ich das mal erstaunlich, dass man doch gleich gute Laune hat. Und ich denke mir, warum könnte man denn nicht das auch sich erhalten, wenn es denn grau ist draußen? Aber das ist dann immer nicht möglich. Ne?
Hast du Aussteigerfantasien manchmal?
Aussteigerfantasien.
Ja. Dass du dir vorstellst, also mir geht es jetzt, wenn es so schön ist, ich bin überhaupt keine Aussteigerin, weil ich müsste, glaube ich, weiterhin in Deutschland leben. Ich könnte mir das nicht unbedingt vorstellen. Aber wenn es so schön ist und gerade anfängt, denke ich für ein paar Tage immer schon, das wird ja auch wieder aufhören. Und dann ist es wieder so lang, so grau und so kalt. Könntest du dir vorstellen, den Winter über, also jetzt, du hast ein Kind, das zur Grundschule geht, das ist ein bisschen schwierig in der Organisation, aber könntest du dir vorstellen, für ein paar Monate, keine Ahnung, in Kalifornien zu leben, sowas?
Also Kalifornien mit Sicherheit nicht.
Nicht?
Nee. Aussteigerfantasien so gar nicht. Ich kann mich bei so einem beginnenden Frühling, ich hatte mal so einen Studentenfilm gedreht in der Provence, also Studentenfilm, da war ich selber noch im Schauspielstudium und das war Anfang Februar. Mhm. Und da war noch alles ganz karg, aber es war schon so 20 Grad und so ein bisschen wie jetzt gerade draußen. Und das roch viel nach dem Holz aus dem Kamin und so weiter. Und diese Stimmung, die mag ich sehr gerne auch in Berlin. Und in Berlin kommt die immer erst so April oder manchmal Mai, nicht wahr?
Das stimmt.
Aber insofern, ich möchte da nicht immer wohnen, da in Südfrankreich, bestimmt nicht.
Wohnt ihr hell?
Ja, das stimmt, das ist schon nicht ungünstig, ne, dass da so auch Sonne reinfällt.
Morgensonne oder Abendsonne?
Sowohl als auch.
Was? Oh wow, das ist natürlich echt schön. Weil ich habe überlegt, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es glaube ich die Abendsonne. Weil die so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, man kann die auch vielleicht, weil man sich dann so belohnt fühlt und weil man so ruhig wird und weil man so runterkommt am Abend und die ist so, Die ist so klar. Gott, was reden wir? Das bekommt auf jeden Fall noch mehr Gehalt, allein schon durch, tja, durch was auch immer. Im Zweifel durch deine Musik, die ja sehr durchwachsen ist. Earth, Blondie, Grandmaster Flash and the Furious Five, Bauhaus. Du warst ja selbst auch Sänger, du hast aber nicht zufällig irgendwie noch eine Demokassette, die du uns zuspielen könntest. Mm. Stimmt es, dass es eine Punk-Hardcore-Band war?
Na, eigentlich war es Hardcore, aber wenn man sagt, es war eine Hardcore-Band, dann können sich die wenigsten immer gleich was drunter vorstellen. Deswegen sage ich dann Punk-Hardcore oder Hardcore-Punk. Also, aber eigentlich ist es Hardcore. So hieß es, was da so aus vor allem New York rüberkam und was eigentlich nach Punk für mich so kam. Also es war Ende der 80er, beziehungsweise mit der Band, das war dann schon 1990,
wie
91.
Hieß die Band?
Die hieß Ignaz. Mit einfachem Z, nicht mit TZ, sondern Ignaz. Genau. Also es hat nichts mit dem damals gleichnamigen Landwirtschaftsminister zu tun. Der hieß, glaube ich, Kiechle. Nee, Bubis war, glaube ich, mit TZ und war ein paar Jahre später erst. Aber, also. Nee, und das war Hardcore. Das war ein unglaublich guter Schlagzeuger. Wahnsinnig schnell und wollte auch nicht einmal einen Takt durchspielen, sondern
drauf.
Hier nochmal einen Wechsel und da nochmal einen Break und da dann jetzt aber nochmal ganz schnell so. Und das finde ich schon wesentlich reizvoller als Punk.
Punk hast du auch gar nicht richtig mitgebracht, sondern es geht jetzt mal los mit Earth. Ich habe da mal reingehört. Miami Morning Coming Down.
Ja, Earth ist ja, das ist ja die, eigentlich die Geschichte, mal parallel so der letzten 20 Jahre. Der Dylan Carlson, der Typ von Earth, der hat auf den ersten, der hat noch mit Kurt Cobain zusammengearbeitet und auch auf der ersten Platte von, oder einer der ersten, gibt es auch einen Song, wo Kurt Cobain mitspielt und mitschreit. Earth 2 heißt sie, glaube ich, von 1990, 91. Und der hat 96 oder 97, nachdem er jahrelang Drone Metal gemacht hat, also ein Stück 20 Minuten und
wie nennt man das?
Ganz
Drone
tief
Metal? Drone Metal.
Mhm. Und dann hat er gemerkt, es ist viel spannender, wenn man das ich weiß nicht, ob Sie das jetzt daheim hören, aber er hat, der Hund, der hier liegt, die Hündin, hat's verstanden, die droned hier auch vor sich rum und das mag ich, ne? Mag sie. Und hat dann angefangen, das ein bisschen interessant, ruhiger zu gestalten und da können wir ja jetzt reinhören. Das ist eigentlich immer noch Metal, finde ich, aber meditativ oder ja.
Und wofür steht, also vielleicht noch ein Stichwort, warum du dieses Lied mitgebracht hast? Wofür steht es?
In den letzten Filmen, die ich gedreht habe, und der letzte große Fernsehfilm, wo ich ganz viel Earth gehört habe während des Drehs, war Es ist alles in Ordnung. Da habe ich einen Stiefvater gespielt, der seine Stieftochter geschlagen hat, seine 16-Jährige, aber danach das bereut hat und sich entschuldigt hat, aber immer wieder geschlagen hat. Und der Film ist sehr düster und, wie ich finde, sehr berührend geworden. Da habe ich während des Drehs das gehört und das hat mir geholfen, das zu spielen.
Danke, dass Sie noch da sind. Das ist ein schöner Song. Er nimmt ein bisschen Tempo aus der Sendung und vielleicht ist das auch ganz gut. Dr. Marc Waschke ist heute hier zu Gast. Er ist Schauspieler, Sie werden ihn kennen. Er ist auch der neue RBB-Kommissar. Ich werde gar nicht müde, das zu betonen. Ja, sehr meditativ. Für so einen Sonntag genau das Richtige, wenn du mich fragst.
Ja, oder?
So, bis heute, also es kommt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von vor einer Woche, bis heute, sagt Marc Waschke, liebe er irritierende Gespräche, die darauf zielten, die Wirklichkeit mit anderen Augen zu sehen.
Ja.
Was heißt denn das?
Ne, die Frage war, sie hatte mich gefragt irgendwie, was ist denn Glück für Sie? Und da fing ich an, das Gesicht zu verziehen und was ist Glück? Und kam die, naja, sagte sie und brachte dann so Beispiele eben, so ein schöner Sonnenuntergang oder ein gutes Essen oder Feiern mit Freunden oder so. Ja, das sind aber alles doch so, das sind so Frauenzeitschriftsvorstellungen von Glück und das ist doch nicht Glück. Und dann meinte ich, bezog das auf den Moment, Glück ist doch jetzt so, wie wir hier gerade reden, so. Und hab dann versucht zu gucken, was ich daran so beglückend finde und finde schon, dass ich genau das, was mich selber auch antreibt und umtreibt als Schauspieler, als Künstler, nämlich das, was ich so als gegeben, was man immer so als gegeben hinnimmt, zu hinterfragen, das auch in der Begegnung mit den Menschen so ständig zu tun und selber noch nicht zu wissen, worauf das hinausläuft. Also
versuch es mal zu konkretisieren. Also dann ist das ja im besten Fall auch jetzt so. Ja. Was hinterfragst du? Was läuft denn parallel jetzt? Was für ein Programm läuft jetzt parallel in deinem Kopf? Was hinterfragst du? Ich kann ja nicht in deinen Kopf gucken.
Leider. Nee, zum Glück ja nicht, ne?
Müsste man da aufräumen?
Da müsste man ja nicht mehr reden, nicht wahr? Wobei, wenn man
oder
da grade, reingucken könnte.
Wahrscheinlich gerade. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich würde so mit spitzen Fingern die ein oder andere Gedankenblase hochnehmen und sagen, Marc, was hast du denn dabei? Mach's doch nicht so.
Ja, aber das ist ja das Tolle. Also ich glaube, wenn du ja in den Kopf reingucken könntest, da würde man ja keine Gedanken sehen. Ja? Im Hirn vernetzt sich das. Ja? Denken sind ja keine, Gedächtnis sind keine Inhalte, die du nehmen kannst wie eine Schublade. Man sagt immer, das kann ich abspeichern. Da wird nichts abgespeichert wie ein Buch, was in ein Regal gestellt wird, sondern da werden Verbindungen hergestellt. Und die kann man so oder so nutzen.
Ja, das sind jetzt die wissenschaftlichen Erklärungen, wenn man so will. Aber wenn man das Ganze versucht, ein bisschen metaphorischer, also wenn du uns jetzt dein Gehirn mal vorstellst als ein Raum, sind die Sachen da sehr geordnet, deine Gedanken? Weißt du selbst nicht?
Nee, mit Sicherheit sind die nicht wohl geordnet und haben immer in ihrem Fluss immer mit dem zu tun, was gerade passiert und wo ich mit der Situation, mit der ich mich konfrontiere. Und das ist immer diese wunderbare Balance zwischen dem eigenen Zutun, dem eigenen Willen, da auch noch was dran verändern zu können, zu sagen, ich entscheide.
Ja.
Und dann passiert das und das und dem totalen Kontrollverlust, wo ich sage, ich entscheide, dass ich jetzt gerade nicht entscheide.
Es heißt
mich
ja
auf das
genau.
Ein
es,
und,
es heißt ja auch, wir hätten ja keinen freien Willen.
Ich finde, dass beides stimmt. Ich finde, dass es einerseits einen freien Willen gibt im Sinne von der Fähigkeit mit inneren Werten, eigenen Überzeugungen durch sein Leben zu gehen und dann werde ich den folgen. Aber prinzipiell gibt es überhaupt keine Willensfreiheit, weil es letzten Endes, wenn du genau hinschaust, auch keine Individuen gibt. Ich sehe dich da sitzen und du siehst mich hier sitzen und das ist auf der einen Wirklichkeitsebene natürlich so, aber wo die Grenze ist zwischen uns beiden, ist eine Entscheidung, die kann man treffen, dass die hier auf der Hautoberfläche ist. Aber die muss da ja nicht sein.
Du hattest mal so ein Schlüsselerlebnis bei deinem ersten Kurs,
das habe ich
ne?
da auch erzählt.
Mit Spucke.
Ja, ist auch.
nein, ich frage, kannst du auch nicht denken?
Kannst du das? Machst du das manchmal? Hast du dich schon mal beim Nichtdenken ertappt?
Ich habe gemerkt, dass ich Narkosen toll finde und habe überlegt, woran das liegt. Und ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass es eine Zeit ist, in der man nicht denkt, weil ich auch nachts viel träume. Und ich will jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass dieses viele Denken steht ja nicht für Qualität. Das heißt ja nicht, dass ich besonders tolle Gedanken habe, sondern einfach, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer denke. Und also es geht einfach darum, natürlich kann man auch in so einen Ruhezustand kommen. Es ist ja nicht immer unangenehm. Aber trotzdem, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ein paar Situationen tatsächlich einfach als gegeben so hinnehmen, ohne sie zu hinterfragen oder...
Na, absolut, ja, aber mehr denn je. Ich meine, das ist aber dieses Vorurteil gegenüber dem Denken, dass es immer nur mit dem Kopf zu tun habe und mit Reflektieren und mit darauf schauen. So. Aber Denken kann ja auch was sehr leidenschaftlich Lustvolles,
richtig,
vom Bauch getriebenes
genau
sein. Ja? Irgendwie auch, ich habe jetzt Bock, ein Glas Wasser zu trinken, kann ja auch ein Gedanke sein. So. Das ist, also da mischen sich ja bei gutem Denken mischt sich ja Kopf und Bauch. So, ja? Gute Gedanken, die sind ja nicht nur im Kopf, die sind ja im ganzen Körper spürbar.
Also ich frage dich nicht, warum du Philosophie studiert hast. Ich frage dich, warum du irgendwann abgebrochen hast.
Nach zwei Wochen, weil es furchtbar war, das zu studieren.
Es war dir zu unkompliziert, oder? Das Studium.
Das war direkt nach der Schule. Also, du kommst aus der Schule raus.
Du hast doch Zivildienst gemacht.
Und das kam danach erst.
Ach, du hast nach dem Studium?
Die haben sich so spät gemeldet vom Bund, beziehungsweise dann Zivildienst, dass ich dachte, vielleicht vergessen die mich, dann fange ich schon mal ein bisschen an zu studieren. Und dann prompt habe ich mich eingeschrieben, dann haben die sich gemeldet irgendwie zu spät. Und dann habe ich verweigert und habe dann ganz schnell Zivildienst gemacht.
Gut. Der zweite Song, den wir von dir hören, der hat ein bisschen mehr Tempo. Sie kennen ihn alle. Heart of Glass von Blondie. Und warum spielen wir den?
Ja, auch da. Das ist einerseits was sich wirklich durchs Leben zieht. So. Aber andererseits gibt es so ein paar Songs, die sind für mich extrem wirklich frühe Kindheit. So Ende 70er im Ruhrgebiet. Das sind so ein paar Songs von ABBA. Und das ist dieser Song von Blondie. So, da könnte ich heulen, wenn ich das höre. So egal wann irgendwie. Und das, ich weiß auch überhaupt nicht, wie alt ich war, als ich den das erste Mal gehört habe. Aber das ist so eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Gefühlen, die ich mit meiner frühen Kindheit verbinde. Und deswegen war der wichtig.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Schauspieler Marc Waschke und ich habe Ihnen das Sunny Night Trio mitgebracht mit Let's Get It On Part 1.
Right now we'd like to do a little thing. Let's get it on.
Das Sunny Night Trio war das Let's Get It On Part 1. Zu Gast ist heute der Schauspieler Marc Waschke, 1972 in Wattenscheid bei Bochum geboren. Vater, Chefarzt, Mutter, Krankenschwester, haben die sich bei der Arbeit kennengelernt?
Ich gehe stark davon aus. Sie haben es mir nie wirklich genau erzählt.
Und du hast nie gefragt?
Doch. Und wir haben aber auch nie viel mehr drüber geredet, als wir jetzt reden werden.
Alles klar. Das ist dieses Zeichen, habe ich lesen können. Zwei Brüder, ein jüngerer, ein älterer, stimmt das? Mhm. Du bist also das Sandwich-Kind?
So nennt man das
dann, ja, so ein, wobei ich neulich gerade, habe ich es Hotdog genannt, weil mir das Wort Sandwich nicht einfiel. Und dann habe ich gedacht, aber ist doch super. Ich meine, wer will die Brötchen drumherum? Man will die Wurst. Oder anders gefragt, wer will das Toast?
Das Gehackte.
Ich will den Käse.
Ne, das so, Gehackte Sandwich.
Eigentlich bist du ja sozusagen die der Grund, warum man überhaupt sich ein...
Ah, okay. Absolut alles eine Frage der Perspektive. Ne? Ich meine, da ist es aber auch so, dass... Wie schaut man da?
Wie weit seid ihr auseinander?
Ja, eben. Also der Jüngere ist knapp 2 Jahre jünger und der Ältere ist fast 11 Jahre älter.
Ah ja.
Und insofern ist das schon so der große Bruder gewesen. Und mein kleiner Bruder hat sich gefreut, da war dann so vieles erledigt.
Musste er nicht mehr kämpfen.
Was man nicht mehr machen musste. Ja, beziehungsweise dann war auch in der Schulklasse, ach Waschke, Waschke, sind Sie der Bruder von...
Und war das Waschke gut für ihn?
Nee, nicht immer. Nee, für ihn war das nicht immer hilfreich.
Du warst ja, da kommen wir gleich vielleicht zu, ne, kommen wir gleich mit Sicherheit zu. Du warst ja ein, ich sag jetzt mal schmeichelhaft, Aufrührer. Hast es irgendwann sogar zum Landesschulsprecher des Saarlandes gebracht. Dazu musstet ihr da aber erstmal hinziehen. 8 Jahre warst du alt, als ihr Wattenscheid verlassen habt. Und dann ging es nach Bildstock. Ich habe mich jetzt schlau gemacht über Bildstock, ein Stadtteil von Friedrichsthal, was jetzt auch nicht jedem was sagt, 15 Kilometer nordöstlich von Saarbrücken.
Ja.
Glasproduktion früher, dann vor allem Steinkohlebergbau.
Mhm.
Und was ich noch nachreichen kann, zu den Söhnen und Töchtern zählt DJ Karotte. Nie gehört. Kennst du DJ Karotte?
Nee, keine Ahnung. Nein, aber stimmt natürlich, es ist Bergbaugebiet. So.
Ja.
Also mein Vater hat bei der Knappschaftsklinik gearbeitet. Das sind so Kliniken, die sind im Bergbau, den Bergknappen ursprünglich mal angeschlossen gewesen. Und die gibt es eben im Ruhrgebiet, Bergbaugebiet und auch im Saarland. Deswegen sind wir da überhaupt hingezogen. Und diese Bergbaukultur, das ist da schon sehr... prägend. So. Mhm. Die Leute, die sich ihre kleinen Häuschen gebaut haben und die damals noch zu Fuß, also da nicht in den 70ern, aber 100 Jahre vorher, zig Kilometer zur Grube gelaufen sind. Diese merkwürdige, eigentlich industriell geprägte Welt, die aber ganz, ganz dörflich und provinziell ist. So. Ja, da war ich lange.
Und ist dir das leicht gefallen zu switchen, also dort anzukommen und Freunde zu finden?
Achso, nö, eben nicht, genau. Einer der Gründe wahrscheinlich, warum ich angefangen habe, Theater zu spielen, weil man im Saarland ganz anders schwitzt wie woanders da. Und das ist ein Spruch, wo man sich, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, nicht
jetzt
so direkt zurechtfindet. Und das, was ich gesprochen habe, was so aus dem Ruhrgebiet kam, galt als Hochdeutsch und war verpönt.
Man wollte was Besseres sein. Arztsohn?
Ist ja ein ähnliches Schimpfwort fast wie Schülersprecher, oder? Arztsohn, Schattenparker, Schülerparker, wobei in den 80ern...
Schattenparker.
Ja. Was hältst du von meinem neuen Schattenparker?
Cool. Hattest du einen Parker? Warte mal, du bist ja 72.
Ich hatte einen Parker. Ich hatte später einen Parker, wo man dann die Deutschlandfahne abgemacht hat. Ich hatte auch kurz so eine graue Schimanski-Jacke, was ja eigentlich auch ein Parker war.
Mit ganz vielen Reißverschlüssen und Taschen oder was?
Nee, aber die haben Reißverschlüsse. Und ich hatte einen Parker mit Aufnähern. Das war 80er. So ein, wo man sich ähnlich wie man Aufkleber auch auf Stühle und Hochbetten geklebt hat, hatte ich lauter Aufnäher auf dem Parker.
Interessant, so, dass du Hochbett sagst. Wir haben vorhin, bevor die Sendung losging, hast du gedacht, dass du dein vermeintlich gesundes, eigentlich aber total plastikhaftes Chemiekefir-Fläschchen, das hat so ein bisschen getropft, auf diese, wie ich sagte, 80er Jahre königsblaue Oberfläche dieses Tisches, der hier steht. Und dann habe ich noch gesagt, 80er, Königsblau, Saxophon und Sonnenblume. Das waren so die Symbole der 80er, die mir nicht gefallen haben.
Mhm. Aufkleber hingegen fand sie total klasse.
Naja, ich hatte Buttons.
Buttons, ja, natürlich.
Und Aufbügler.
Mhm.
Aufnäher nicht, aber ein Hochbett.
Ja, aber Hochbett, ich überlege die ganze Zeit, ich habe damals nicht Hochbett gesagt, ich habe auch nicht Etagenbett gesagt. Ich habe.
Nee, Etagenbett ist ja auch was anderes. Das ist ja, wenn zwei Brüder übereinander schlafen müssen oder zwei Schwestern
dürfen.
Hochbett. Der oben liegt, sagt dürfen.
Ich habe Hochbett gesagt. Wer oben liegt, sagt dürfen.
Ja, Bettina wenn Rust, ich jetzt sterbe, dann
ist das ein letzter Tag. Heute, wer oben liegt, sagt dürfen. Schauen Sie auch nächsten Sonntag wieder
liegt,
ein.
Sagt müssen. Ja, es geht immer weiter. Man könnte das immer weiter drehen. Gibt es ein anderes Wort für Hochbett, wirklich?
Keine Ahnung.
Plateau, als Arztsohn hast du wahrscheinlich Plateau gesagt.
Plateaubett.
Zimmerplateau.
Ich gehe hoch in mein Plateaubett. Mit meinen Plateauschuhen bin ich dann immer hochgekrabbelt mit 13. Meine Mutter fragte mich, was hast du denn für Schuhe an? Zieh dir doch aus, dann bleibst du doch hängen an der Leiter.
Konntest du dich denn wenigstens, wenn schon nicht durch die Sprache oder durch Sympathie, durch Fußballspielen beliebt machen, integrieren?
E-Jugend, D-Jugend, perfekter Fußballer.
Also nicht?
Nee, gar nicht. Nee, ich fing damals an... in dem Kindertheaterkreis Neuweiler Theater zu spielen. Und
hat deine Mutter dich da so hingelotst, damit du da Freunde findest? Oder wie kamst du dahin?
Die Fragen, oder? Sie hat doch mit meiner Mutter abgesprochen, um diese alte Theatergeschichte nochmal auszukramen.
Ist es so?
Wie war das denn damals? Das war doch schlimm für dich, oder? Mit der Sprache im Saarland.
Überhaupt nicht. Aber
haben wir dich gezwungen, Theater zu spielen, oder? Aber es hat dir doch genutzt. Guck mal, wo du bist jetzt. Schau mal, wie weit du es gebracht hast. Hättest du dieses Problem nicht gehabt damals im Saarland?
Marc.
Diese, ja, na, aber ist ja wirklich so. Man fragt sich bei vielem, was einem passiert. Genau, das hast du mal jemanden gefragt. Finde ich ganz schön. Viele Menschen sagen doch, sie bereuen. Ich bereue gar nichts und so weiter. Gibt es was, was du bereuen würdest? Und ich habe da ganz lange drüber nachgedacht, nachdem ich dich dieses Gespräch habe hören. Und das wäre zum Beispiel sowas. Diese ganze Misere, die ich so für mich in der frühen Jugend oder späten Kindheit im Saarland erlebt habe, ohne die hätte ich bestimmt wirklich kein Theater gespielt. Das war trotzdem nicht schön. Bestimmte Erfahrung. Weil
du sagst es jetzt so, also du überspitzt es so ein bisschen, aber
ich ironisiere es und meine es auch ein bisschen ernst, wie bei aller guten Ironie da auch immer was dran ist. Und bei dem, was auch wirklich schmerzhaft ist, man sich das natürlich erträglicher macht, wenn man es auch ein bisschen lächerlich darstellt. Und es ist ja auch gleichzeitig lächerlich, von einem Trauma zu sprechen, wenn die Leute einen nicht ernst nehmen mit der Sprache. Aber so ein Gefühl von Fremdsein und von sich zutiefst unwohl fühlen und aus dieser Unzufriedenheit heraus mit einer Leidenschaft was zu machen, nämlich zum Beispiel Theater spielen oder andere Schüler zu vertreten, ne, oder was weiß ich, oder
aber Demos dazu musst du ja, aber zum Schülersprecher musst du ja erstmal gewählt werden. Also das heißt, da musst du ja wiederum gewisse Sympathien hinter dir vereinen.
Schwierig.
Das ist ja im Grunde, also man startet ja nicht als Landesschulsprecher, sondern es geht ja gemeinhin dann wahrscheinlich die Karriere an der Schule. Erst Klassensprecher und dann Schulsprecher oder Zweiter und dann Erster und dann irgendwann.
Du kennst dich aber gut aus. Du hast es nie geschafft, oder? Du warst immer nur Zweiter.
Ich war nicht Landesschulsprecherin, ich war nur einmal Schulsprecherin tatsächlich. Und ich war ziemlich genervt, weil die Leute am Anfang immer wahnsinnig viel Gas gegeben haben. Und so, wenn sie dann was bringen mussten für Projektwochen oder so, dann kam da nicht mehr viel.
Dann war Schluss. Naja, also es war Ende der 80er auch wirklich eine Stimmung, wo es größere Bündnisse gab, politischer Art.
Anti-AKW und...
Antifa, also es gab Ende der 80er, Anfang der 90er sind die Republikaner sehr stark geworden, also nicht nur in Berlin, sondern auch im Saarland. Und da gab es sehr viele Aktionen dagegen und dann gab es diese Kampagne vom DGB mit der gelben Hand. Das ist alles wie aus einer anderen Zeit jetzt. Ne? Mach meinen Kumpel nicht an oder aus Frankreich kam die eigentlich. Ganz genau, wie schön, dass du drauf gekommen bist, wie es... Original, ich hätte es immer gewusst. Es ist einfach eine Atmosphäre gewesen, wo es richtig ein Bedürfnis war, den meisten nicht nur was schick war und hip war, einen Button zu tragen, sondern wo es selbstverständlich war, die Gesellschaft grundsätzlich so zu hinterfragen und bestimmte Sachen zu bekämpfen. Und da war das in der Schülervertretung eine gute Möglichkeit und hat nicht sowas von reiner Interessenvertretung.
Also glaubst du, dass man dich weniger der Sympathie wegen gewählt hat, als vielmehr deswegen, weil man merkte, dass du brennst und dass du die Interessen im Zweifel... Wieso grinst du jetzt so kurz?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die mich damals gewählt haben. Aber, nein, es war, ich hatte vielleicht die besseren Drähte zu denen, die die Demos organisiert haben in Saarbrücken, wo dann alle hin sind. Oder auch die bundesweiten Demos. Es gab damals Schulstreik 87, 88 gegen so eine Abiturverschärfung. Und da... sind tausende Schüler auf die Straße gegangen auf deren Ängste man nicht gehört hat. Heute hört man auf die Ängste von anderen Demonstranten viel mehr, wenn es um andere politische Fragen geht. Und damals waren zigtausende demonstrieren, man hat dieses Abitur trotzdem, so wie es war, abgeschafft. Und zum Beispiel auch diese, was ich jetzt wieder viele rückgängig machen. Ne?
Die 12 Jahre, die 12
acht Jahre, Jahre 9 Jahre, genau, wo wir damals geschrien haben, das ist das Ende und hört auf mit dem Quatsch. Mhm. Das sieht man jetzt Jahre später ein, dass es wirklich Quatsch war.
Oder diese komische
Hätte man mal damals auf uns gehört, nicht wahr? Oder diese
wie nennt man die? Gibt es auch einen Namen für dieses, dass Schüler bis zur so und so vierten Klasse, bis zur dritten, glaube ich, insgesamt, so schreiben, wie sie es hören. Oder was ja auch irgendwie als Feldversuch total gescheitert ist. Okay, jetzt werden ein paar Elternpaare, die auch gegen Masernschimpfung ist eigentlich eine schöne... Du bist geimpft.
Ich bin geimpft.
Und euer Kind ist auch geimpft.
Nee, ich glaube, Masern hatte ich, glaube ich, noch. Aber eine Schluckimpfung gibt es heute nicht mehr, oder?
Hast du Polio ist ausgerottet, Gott sei Dank, ja, weil es die Impfung gibt. So, wir müssen uns jetzt mal in zwei lange Songs flüchten, zwar nicht hintereinander, aber erstmal geht es jetzt hier um Drogen.
Um Drogen?
Ja klar, White Lines.
Herrlich,
ist nichts anderes. Grandmaster Flash and the Furious Five. Es geht ja um Koks in dem Song.
Yep. Geht's, ne? Also für mich ging es damals überhaupt nicht um Koks. Da war ich 12 und da haben mich an weißen Linien höchstens die Straßenbahnmarkierungen interessiert, auf denen ich meine Breakdance-Performance gemacht habe.
Mach mal die Welle.
Wirklich? Ernsthaft?
Ja.
Okay, muss man ein Stückchen hier nennen.
Ellie, komm mal her. Wo musst du denn ganz hingehen?
Rüber. Statt, hört man ja eh nicht mehr. Ach, du meinst nicht die.
Ich dachte, du machst es ja.
Wow. Du meintest eher sowas Albernes hier.
Ah, oh, das ist toll. Oh. Also, was Sie jetzt nicht gesehen haben, Marc. Ach, schade, dass wir hier keine Studio ist.
Das war die Bodenrolle, Cam. Nicht die Welle.
Er hat die Bodenrolle gemacht. Ich habe jetzt gedacht, er macht dieses mit den Händen, wo man so eine Welle macht. Und was du danach gemacht hast, das hatte was von, Pantomime eingesetzt werden, um die lauten Touristen zur Ordnung zu rufen. Hast du das nicht mitbekommen?
Großartig,
ja. Das ist ja großartig.
Naja, also bescheuert,
ja,
aber
absolut.
Bescheuert großartig. Also die lauten Touristen nachts oder wie?
Ganz genau. Und da soll es irgendwie Pantomime geben. Und ein Freund von mir sagte schon, er wartet auf die Situation, wo dann so Pantomime wirklich so gut sind, dass sich so 60, 70 Leute da vorstellen und ihnen zugucken. Und dann ist der fertig und dann fangen alle an zu klatschen und zu johlen und dann ist wieder alles laut.
Kann passieren.
Pantomime. Gut, wir hören jetzt Grandmaster Flash and the Furious Five, White Lines.
Bass.
Der Schauspieler Marc Waschke ist heute zu Gast im Studio. Grandmaster Flash and the Furious Five waren das mit White Lines. Und gleich hören wir Bauhaus, Bela Lugosi's Dad. Toller Song. Mhm. So düster und Begründer einer, wie nennt man diese Musikgattung? Das Dark Wave oder was ist das?
Ich will das gar nicht.
Du willst es gar nicht.
Ich traue mir das auch gar nicht zu, das irgendwie nennen, zu benennen, zu müssen und wollen. Ich habe das, glaube ich, auch, ich habe das ziemlich sicher, das ganze Zeug aus dieser Ecke erst ein paar Jahre später gehört, nämlich erst so 88, 89. Das ist ja wirklich Anfang 80er eigentlich oder sogar 80, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da gab es in Saarbrücken, im Saarland, gab es eine Disco, die hieß Heaven.
Aha.
Und in diesem Heaven verbrachten wir unsere Wochenenden. Und da habe ich ganz viel Musik kennengelernt. So neben dem DJ-Pult dann auch immer auf die Platte geschielt und mit 17, 18 meine musikalische Bildung da gemacht. Und da gab es ein paar Songs eben, da sind dann nur alle Gruftis auf die Tanzfläche und ein paar Songs gab es die Punks auf die Tanzfläche, so richtig schön Dorf. Aber bei Bela Lugosi's Dad, da waren dann so irgendwie alle da und ich mochte vor allem dieses...
Das hat was. Ich finde, dass dieser Song was sehr, sehr Erotisches hat. Ich weiß aber nicht, warum. Und das ist, und zwar nicht, weil es irgendeinen morbiden Bezug gibt. Es geht ja um Bela Lugosi, der ein legendärer Dracula-Darsteller war. Und weil ich so wenig über ihn wusste, habe ich mal geguckt, was man über ihn in Erfahrung bringen kann. Und das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Er hat in seinen Rollen nie diese langen Zähne zum Beispiel getragen. Mhm. Die kamen erst irgendwann in den 50ern. Er hatte zum Schluss, war sein Leben irgendwie ein bisschen traurig. Wie hieß der? Ed Wood, dieser Trash-Regisseur. Mhm. Mit dem hat er irgendwie ziemlich viel gemacht, aber nicht besonders erfolgreich. Und Frank Sinatra hat seine Beerdigung bezahlt. Das ist das, was ich gelesen habe. Ja. Bela Lugosi. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um über die Punk-Szene zu sprechen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass du warst Sänger einer Hardcore-Punk-Band. Ich weiß, wenn ich dich jetzt bitten würde, eine Kostprobe zu geben, würdest du es wahrscheinlich machen, aber unsere Membran würde zerspringen. Weil Punk an sich ist ja schon eine Herausforderung für so ein Mikro, aber Hardcore-Punk?
Nee, nicht Hardcore-Punk, es war Hardcore. Ja, eben, also ich meine, so zu der Zeit, als Nirvana entstand und Grunge aufkam, da gab es vorher nur so eine kurze andere Phase, so, wo es so Bands gab, die was weiß ich, so früh so Crossover gemacht haben. Zum Faith No More zum Beispiel, die frühen so aus den späten 80ern haben wir auch da sowas Poppigeres versuchen. Da gab es aber eben, ja, Hardcore immer. Wie kann man Hardcore erklären? Schnelle rhythmische Wechsel, keine...
Das ist ja Punk eh, oder?
Punk ist ja wirklich eher 1-2-1-2, also klare... Klare Rhythmen, schnelle Gitarre oder vor allem auch das Zerstören von der Hippie-Kultur, von jedem Pathos und auch technisch konnte Punk auch ziemlich unversiert sein und nicht besonders also jeder kann Musiker sein und bei Hardcore entstanden schon es kommt eher aus der Skaterkultur als aus der Punkkultur. Also rannte, glaube ich, eher auch nochmal gegen die Verspießerung von Punk an, ja, wo dann Punk in so einer Mode erstarrte, so wie du heute ja auch noch irgendwie Leute auf der Straße siehst, die sich Punks nennen und die spießiger sind
ganz
als unsere Großeltern.
Als ich über die Saarbrücker Hausbesetzer-Szene was nachlesen wollte, weil ich weiß, dass du da aktiv warst, bin ich auf dieses Forum gestoßen, gutefrage.de. Ich weiß nicht warum. Ich hatte eingegeben irgendwie Punks, Hausbesetzer-Szene Saarbrücken. Und dann kriegte ich also diese, und da gibt es tatsächlich Leute, die in diesem Forum Fragen posten wie, finden Jungs oder Männer weibliche Punks abschreckend? Hey, also ich hätte da mal eine Frage. Ich bin eine überzeugte Punkerin und es ist mir dementsprechend scheißegal, was andere über mich denken. Aber natürlich bleiben die schrägen Blicke nicht aus, wenn man ganz gemütlich in Springerstiefeln und mit bunt gefärbten Haaren die Mall entlang schlendert. Meine Frage ist jetzt also, ob Männer weibliche Punks abschreckend finden. Denn für immer alleine bleiben möchte ich auch nicht. Ist das süß?
Okay.
Ja. Oder ab wann ist man Punk? Die Frage wird gestellt. Oder... Wie lerne ich Punks kennen? Da gibt es dann die Antwort, setze dich in einer Großstadt deiner Wahl mit einem billigen Bier an den Bahnhof. Wie beginne ich das Gespräch? Um ein Gespräch zu beginnen, kannst du nach dem Feuerzeug fragen, steht hier.
Das ist,
Und die letzte Frage, die ich im Zusammenhang mit Punk noch in diesem Forum entnehme, dürfen Ratten menschlichen Speichel trinken?
Also es ist wieder ein Beweis, wie sehr das Internet bildet und nicht nur wahnsinnig schlau macht, sondern gleichzeitig auch noch klug. Aber du warst doch bestimmt auch mal Punkerin.
Ah ja, du kannst. Ich habe tatsächlich, weil ich dachte, ich will mich jetzt. Nee, Punkerin gibt es gar nicht und Punker gibt es sowieso auch nicht.
Nee.
Und ich habe das jetzt nur mitgebracht, meinen alten Personalausweis, weil ich wollte mich nicht so sehr darüber erheben.
Die Frage war von dir, aber gut.
Nee,
du hast
sie
gestellt.
Nicht.
Ja, da hat doch jemand geschrieben.
Aber ich habe ja tatsächlich, also das Bild, ich wollte dir sozusagen nur beweisen, dass ich nicht immer diese stromlinienförmige, dieses Foto bei Radio 1 finde ich sowieso ganz schlimm, da sehe ich aus wie Howard Carpendale.
Ja, dann mach doch mal das hier drauf. Du siehst aus wie der junge Howard Carpendale.
Ja, das sehe ich aus wie...
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Du siehst eher aus wie...
Auf diesem Foto sehe ich schon
sehr
junge
Christiane F.
Ja, stimmt. Ich hatte mir auch noch die Lippen mit Abdeckstift hell gemacht.
Stimmt.
Ja. Wir hören jetzt, apropos Tod, Bela Lugosi's Dead, Bauhaus.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar, heute mit dem Schauspieler Marc Waschke. Jetzt mit Laserkraft 3D. Nein, Mann. Tja, auch in solchen Kreisen, ja, auch in solchen Kreisen gibt es sowas wie ein One-Hit-Wonder, Laserkraft 3D. Zwei Elektro-Jungs, die nach Nein, Mann nicht nochmal so einen Chart-Erfolg hatten. Aber vielleicht hat es ihnen ja gefallen. Der Schauspieler Marc Waschke ist hier. Und um jetzt mal ein bisschen Seriosität in dieses Gespräch zu bringen, sprechen wir doch mal über das Muli.
Ah ja, sehr gern. Jupp.
Ne? Das ist ja auch der Grund eigentlich. Du hast ja gesagt, wenn wir nicht über den Tatort sprechen, dann komme ich auch nicht.
Was?
So, heute
also,
Abend, Leute.
Heute Abend um 19:45 in der ARD.
Moment, wobei die Leute, die jetzt mitgekriegt haben, dass das eine Aufzeichnung
die
ist.
Die denken, sie haben es schon lange verpasst. Also heute,
genau, heute Sonntag
22. März.
Mhm. Sehr gut.
In der ARD. Ja, das Muli, das ist...
ich helfe dir auf die Sprünge mit meinen Fragen. Ne? Ich
ja, bin man ja will ja nicht zu viel verraten. Das soll ja auch noch spannend bleiben. Aber mal gucken, was du verrätst.
Ihr seid die neuen Berlin-Ermittler. Also nach Dominik Rake und Boris Ajinovic seid ihr jetzt. Ihr heißt Merit Becker und du, ihr seid das neue Ermittlerteam. Ihr wurdet natürlich als Figuren skizziert, geboren. Man kriegt nicht gleich alles mit. Ich habe ihn jetzt schon gesehen. Aber natürlich soll es auch ein bisschen um das Drumherum gehen, wo ihr herkommt, wo ihr hin wollt, was in eurer Vergangenheit passiert ist. Das wird irgendwie alles ganz schön skizziert, ohne dass zu viel verraten wird. Du bist Robert Caro. Du trägst Anzug und bist etwas sperrig, sehr klug und arrogant. Würdest du das so...
Ja, dem kann man erstmal nichts hinzufügen. Nee,
nicht uncharmant dabei, aber schon, oder? Aber schon arrogant.
Sehr
auch.
Gut. Ja, ja. Also erstmal haben die Leute vom RBB gesagt, als sie angefangen haben, uns da zu fragen, ob wir das machen wollen. Wir wollen das alles anders machen. Wir wollen, dass eigentlich Berlin die Hauptrolle spielt. Oder nee, sie haben es, glaube ich, immer so gesagt, ihr beiden spielt die Hauptrollen und dann die dritte Hauptrolle ist Berlin. Aber ich fand tatsächlich am krachendsten und am überzeugendsten zu sagen, eigentlich spielt Berlin die Hauptrolle. So, ja, und es geht darum, Krimis zu erzählen, wirklich erstmal ganz ernsthaft spannende Krimis zu erzählen. Ist auch nicht so einfach. Die nur hier spielen können, in Berlin. Und die nicht irgendwo in Wuppertal oder Wanne-Eickel spielen könnten. Und dass man dafür zwei Ermittler braucht, die jetzt auch nicht, weil man immer so, es gibt viele, ja, schon wieder zwei mit Problemen, so. Er ist so, wie du sagst, sperrig und arrogant und sie ist so und so. Da finde ich, dass das, ja, ist wie im Leben, so. Also ich kenne eigentlich nur Leute, die ein bisschen sperriger sind
und
mit sich ringen.
Ich wollte damit auch nicht,
ich nehme was vorweg, was du noch gar nicht impliziert hast, genau. Nee, was wolltest du denn?
Ich bin ein Fan, aber auch in den letzten Jahren ein bisschen kritischer geworden mit den Ermittlern und mit den Drehbüchern, muss ich sagen. Also früher habe ich mir die alle angeguckt, einfach Polizeiruf, Tatort. Ich habe sie eigentlich bis zum Ende geguckt. Und dann habe ich gedacht, wieso mache ich das nicht eigentlich mit Büchern? Wenn ich die doof finde, dann höre ich damit irgendwann auf. Hm. So. Und also ich bin jetzt keine unkritische Sonntagszuschauerin und kann aber sagen, dass mir eure Episode, das Muli, sehr gut gefallen hat. Was auch damit zu tun hat, dass ihr als Team, finde ich, gut harmoniert habt. Ja. Ich finde auch, dass Meret Becker das super macht, sehr überzeugend. Ja. Dass auch die Geschichte jetzt nicht zu sehr konstruiert wirkt. Und es ist natürlich immer schwierig als Pilot sozusagen, da muss man ja so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man muss ja irgendwie erzählen, genau, eure Geschichte, man muss euch ja erstmal einbetten. Man muss ja diese Personen erstmal einführen und parallel dazu muss es ja noch irgendwie kriminell werden.
Ja, du kommst vor allem, kannst ja nicht mehr dahinter zurückgehen. So, du machst eine Setzung und dann kannst du zwar hinterher nochmal ganz viel verändern, aber letzten Endes wirst du dann immer also daran gemessen, wie der erste Fall war, so wie die Figuren mal einmal etabliert sind. Und insofern waren da schon alle nicht nur ein bisschen aufgeregt, sondern natürlich auch da bestrebt, das möglichst kraftvoll und groß zu setzen. Und ich finde auch, dass es wirklich gut gelungen ist, dass man da zum Glück nicht alles nur so ordentlich und richtig gemacht hat, sondern voller Werf da so ein Ding hingeknallt hat, auch manchmal hingerotzt hat und gleichzeitig sehr fett erzählt hat, so von den Bildern her und vom Sound und von der ganzen Atmosphäre. Und darüber bin ich sehr froh, dass es so ist.
Was mir schon mal gefallen hat, ist, dass das, glaube ich, erste Kommissariat ist, das nicht in irgendeiner Weise Betonwände hat oder so schicki ausgeleuchtete Highlights und nur zwei Schreibtische pro
Zum
Büro.
Zum Beispiel.
Sondern es ist irgendwie so ein Großraumbüro und ich glaube, so sieht es auch tatsächlich, ich glaube, ist das nicht auch irgendeine Behörde?
Ja, von wegen tatsächlich, was ich ganz toll finde, als ich nämlich anfing, auf YouTube so Dokus zu sehen über die Arbeit von der Mordkommission, kann jeder gucken, über die Arbeit der Mordkommission Hamburg, eine wahnsinnig berührende Dokumentation, wo du siehst, dass die Leute eben nicht, wie in jedem Fernsehkrimi eigentlich zu sehen, höchstens mal mit Plastikhandschuhen, aber ansonsten mit einem Kaffeebecher in der Hand zum Tatort gehen und da rumfummeln und würden ständig Haare und Hautschuppen verlieren und somit alles mit ihrer DNA verseuchen, sondern die kommen im ganzkörperweißen Plastikanzug dahin.
Ach, stimmt, ja.
Und das sind dann auch nicht nur die zwei Kommissare, die da ausgenommen von dieser Regelung sind und dann kommt die Spusi, das gibt's so in echt nicht. Das sind 5, 6, 7, 8 Leute, die alle diese Anzüge haben. Das sind alles Kommissare, das sind alles Ermittler. Und bei uns, bei dieser ersten oder einer der ersten Szenen, wo wir da diese Anzüge anziehen mussten, hat das auch was furchtbar Erniedrigendes natürlich, weil du willst ja als Schauspieler auch gesehen werden und siehst auch bescheuert aus. Es hat noch eine unfreiwillige Komik, die da...
Woody Allen, das hat ein bisschen was von, was Sie schon immer
genau.
Über Sex wissen.
Was Sie schon immer über Kommissare wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wollten, sehen Sie heute Abend in der ARD. Und will, was machen Sie, wenn Sie sich dann plötzlich umdrehen und die Kapuze bleibt so stehen?
Aber
und,
genau so soll es ja auch sein. So ist es ja auch im richtigen Leben.
Genau. Und einerseits wie im Leben, also hat aber auch, schwingt auch so ein Respekt mit. Was mich bei Fernsehkrimis oft genervt hat, ist, dass die so ermitteln, so wie, ja, nee, was waren wir denn heute da, ne? Was, ja, was ist denn passiert so? Und das ist so, das ist, wenn du richtige Ermittler sprichst und das da, das ist nie Alltag. Das ist nie so locker, so schnell, willst du auch noch einen Kaffee? Sondern das ist erstmal voller Ehrfurcht und Respekt vor dem, was da geschehen ist und vor jeder, vor jedem toten Körper.
Das wundert mich jetzt aber. Also glaubst du nicht, dass da mit der Zeit auch so eine Art von Routine einsetzt? So, es gibt ja so Abkürzungen, die dann in jedem Job auch kommen, wo du als Außenstehender sagst, was, hä? Und dann ist das irgendwie eine Abkürzung für zwei tote Kinder im See oder so. Also ich meine, klar, Kinder bringen wahrscheinlich jeden zum Schlucken und das ist nie Alltag, aber ansonsten häusliche Gewalt, was dabei erdrosselt, aufgehängt. Glaubst du, dass die Ermittler da nach 5 oder 10 Jahren immer noch voller Ehrfurcht und...
Voller Ehrfurcht, weil Respekt, weil es darum geht, dass mit den bestmöglichen Mitteln, mit dem größten Ehrgeiz, mit allen mit dem zur Verfügung stehenden Mitteln, das Verbrechen aufzuklären. Das heißt, du kannst natürlich, sagt ja auch jeder, unterscheidest du zwischen einem lebendigen Menschen und der Leiche, die da liegt. Ab dem Moment, wo die tot ist, ist das für sie auch, sagen sie so, das ist kein Mensch mehr, das ist das Material, was da übrig bleibt. Aber um das zu sichten und um rauszukriegen, wer das nochmal, muss ich ganz respektvoll mit all dem umgehen. So, das heißt nicht, dass ich da... man einen Spruch machen kann oder was im Weg, aber mit einem ernsthaften missionarischen Eifer.
Das Muli, da kann man ja schon mal so viel verraten. Es geht um, das kann man doch sagen, um Drogenkuriere, wenn man so will.
Drogen,
ne?
und obdachlose Jugendliche.
Genau, das Muli ist im Grunde das Transportmittel, also dieser Mensch, der Drogen von A nach B transportiert und damit ist auch nicht zu viel verraten. Und wir sehen auch zum Beispiel den neuen Flughafen, der noch keiner ist.
Absolut.
Der wird eingebunden.
Also das stand immer so groß auf dem Zettel, wir wollen Berlin zeigen, wie eben schon angedeutet. Und ich finde, das ist wirklich gelungen. Also es ist ja eh beim Drehen toll, wie man, was für Ecken von der Stadt man so mitbekommt. Aber dass ich der Erste war in meinem Bekanntenkreis, der vom BER schon mal stand und da zuschaut, wie das Unkraut zwischen den Steinen rumsprießt und wie gut er eigentlich geworden ist. Sieht toll aus, so, wenn man da ankommt. Das ist eine irre Atmosphäre. Aber ich habe einen ganz anderen Ort, den der auch noch gefilmt ist. Es gibt so eine Müllanlage, in der wir gedreht haben in Britz, wo auch nach Leichenteilen gesucht wird und wo diese Stadt anders anwesend ist als so, ja, nett anekdotisch so kiezig, sondern als Moloch, so als ein Organismus, die irgendwie funktioniert. Das ist für mich faszinierend, wie so eine riesen Stadt, dass die einfach jeden Morgen die Mülltonnen geleert sind und dass die Brötchen da sind und dass das alles so doch tickt, dass die Verbrechen da passieren, in so einer Maschine, in so einer Organismusmaschine.
Heute Abend das Muli. Der neue Berliner Tatort mit Merit Becker und Marc Waschke. Und Marc Waschke ist gerade hier. No Means No hast du mitgebracht mit Now. Ein Stichwort, ein kurzes, weil wir so lange geredet haben.
No Means No. Das ist auch eine spezielle Art von Hardcore. Die Platte ist, glaube ich, von 91 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. 90, 91. Habe ich Abitur gemacht. Und den bin ich hinterhergefahren damals, so im Frühjahr 1990 bin ich durch die südwestdeutsche Provinz gefahren, weil die, was weiß ich, einmal in Esslingen gespielt haben und den nächsten Tag in Villingen-Schwenningen und dann in Frankfurt. Und da sind wir mit einem alten Strichachter.
Strichachter, mit dem alten Mercedes, ja.
Und das ist nur Bassgitarre, Schlagzeug, Gesang und Herzblut.
One, two, three, four. Das ist schon was. Ne? Das ist, ja. Du hast mal vor vielen Jahren auf die Frage, was würden Sie mit einem großen Budget machen, was für eine Art von Film würden Sie drehen, hast du geantwortet, ich würde einen Film über die Potsdamer Straße machen. Ist das noch so?
Ja, wobei das weniger ein Film wäre, das wäre mehr eine Serie, also eine so im Stil der großen amerikanischen Serien wie Sopranos oder The Wire oder True Detective, weil ich grundsätzlich, auch wenn ich jetzt Tatort mache, geht es mir auch dabei eher darum, was über die Art, wie wir leben, zu erzählen. Harun Faruqi, der kürzlich gestorben ist, hat immer gesagt, wir müssten eigentlich so Filme machen, dass die Menschen in 20 Jahren sehen können, wie wir heute hier gelebt, geliebt und gearbeitet haben. Und wenn man das mit einem Tatort schafft, großartig. Ich finde aber, dass man auch eigentlich ja auf Art und Weise erzählen könnte, wo nicht mal gleich am Anfang ein Doder da liegt und das muss aufgeklärt werden. Und am Beispiel der Potsdamer Straße, finde ich, könnte man großartig erzählen von den Widersprüchen von der Stadt. Also da gibt es eine aufstrebende Galerieszene. Das heißt, es gibt ganz Reiche, es gibt aber auch noch ganz arme, junge Künstler, die versuchen auch, reicher zu werden. Es gibt Prostitution und es gibt Drogenhandel. Es gibt aber auch ganz normale Supermärkte. Es gibt einen Bioladen, der aber von einem türkischen Mitbürger betrieben wird,
wo
schon seit über 20
der?
Jahren. Zeig ich dir, der ist in der Polstraße, Polecke, Potsdamer Straße. Es gibt, ohne Werbung zu machen, es gibt einen Supermarkt mit Kassiererinnen, die beste Laune in Berlin haben. Wenn ich depressiv bin, gehe ich dahin und stelle mich in die längste Schlange und höre denen einfach zu, wie die gute Laune verbreiten.
Das P103 gibt es. Warst du da schon mal drin? Dieser Laden mit diesem, den gibt es so seit anderthalb Jahren. Mit so ganz hohen Decken. Das war früher meine Buchhandlung. Ich glaube also, sogar
heißt,
Thomas Mann hat da mal gelesen.
Das heißt aber noch anders, als irgendwas mit
Kombinat. Ja, Mischkonzern.
Mischkonzern,
P103. Das ist Potsdamer
auch
Straße.
Genau, und es gibt, ja, dann gibt es um die Ecke des Kumpelnest, dann gibt es die Victoria Bar. Also Widersprüche. Ganz, und reich, ganz reich und ganz arm und ganz furchtbar deutsch und ganz angenehm überhaupt nicht deutsch. So.
Aber viel Bürgerliches findet man ja, finde ich, auf der Potsdamer Straße nicht, oder?
Das Na, mehr fehlt und so mehr, bisschen. Das schwappt da jetzt so rein. Da wird der Gleisdreieckpark ist jetzt gemacht worden und da an der Flottwellstraße.
Okay, das zählt auch noch dazu, ja? Da, wo früher das 90 Grad war, glaube ich, da sind ganz viele Eigentumswohnungen entstanden,
genau.
Hochhäuser.
Ja, naja, und wie in vielen Bereichen dieser Stadt, die halt von bestimmten Leuten, und da zählen wir uns ja auch mal dazu, die dahin kommen und das toll finden und dahin ziehen, weil es billig ist und die Mieten noch nicht so hoch und alles noch dreckig und verwahrlost, die werten das dann auf, indem sie da alle hinziehen und sorgen dafür, dass es 10, 15 Jahre später nicht mehr bezahlbar ist, dort eine Wohnung zu kriegen. Aber wie so eine Stadt das auch zulässt, dass sich die Mieten dann so entwickeln wie in vielen anderen europäischen Großstädten oder so schon 10 Jahre vorher, das ist ja auch kritikwürdig, aber ja, im Moment anscheinend nicht zu ändern, weil es da nicht genügend Leute gibt, die sich dagegen wehren. Deswegen finde ich, könnte man tatsächlich darüber, wäre das oder das wäre so ein Serienstoff, ja, weil du danach fragtest. So was, wo man von erzählen
da gibt's
kann.
Da gibt es ja keine Wache zum Beispiel.
Keine was Wache?
Eine Wache. Du könntest sie erfinden, die Potze-Wache.
Die Potze.
Denn da müsste
Potze finde ich übrigens ganz schlimm.
Ich auch,
Potze
ich ist auch ja nicht. Bonnie Prince Billy hast du mitgebracht. There is no God.
Genau. Ja, Bonnie Prince Billy ist begleitet mich auch schon viele, viele Jahre. Und dann gab es diesen ganz berühmt gewordenen Song I See a Darkness, der eigentlich durch Johnny Cash erst richtig berühmt wurde, als er ihn nachsang. Wann war das? 2000?
Du mit deinen Jahreszahlen immer. Du bist, das ist so ein Fetisch, ne?
Ein Fetisch würde ich nicht sagen. Da müsste ich jetzt ganz genau sagen, welches Jahr es war. Aber das so ungefähr einzuordnen.
Schön, das ist toll. Ganz ordentlich.
Alter, nein, aber jetzt so Bonnie Prince Billy, dann habe ich ja I See a Darkness und so schwer und muss das sein. Und jetzt, dann habe ich gesehen, dass er selber, was ich nur jedem empfehlen kann, nochmal von diesem schweren Song I See a Darkness eine neue Version aufgenommen hat, wo er sich über sich selber lustig macht. Und über all diese Schwermut, den hätte man eigentlich auch spielen können. Und dann dachte ich, nee, viel schöner ist eigentlich das, auch so mal auf die Spitze zu räumen, ganz offen auszusprechen, there is no God. Und das Video dazu ist auch fabelhaft. Und diese humorvolle, lustvolle Art, mit der eigenen Verzweiflung und Schwermut umzugehen, ist was, was ich sehr mag an ihm.
Pass auf, ganz kurze Frage. Ja, nein, Antwort. Bist du Atheist?
Agnostiker.
Ach, okay.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Schauspieler Marc Waschke und ich habe Ihnen Goldfrapp mitgebracht mit Drew. Goldfrapp war das, Drew heißt der Song. Marc Waschke, der Schauspieler, ist heute hier im Studio. Heute Abend läuft der Tatort mit ihm und Merit Becker, der erste, die Pilotfolge sozusagen des neuen Berlin RBB-Tatorts, 7:45. Das Muli. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wenn Sie jetzt erst einschalten, dann haben Sie die Chance auf den Podcast. Den können Sie sich runterladen. Ich glaube, ab morgen steht der online oder übermorgen, wenn Sie damit Probleme haben oder uns überhaupt mal schreiben möchten. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Im echten Leben ist ja heute Mittwoch und du musst gleich zum Theater. Ein Stück mit Füchsen. In der Schaubühne. Also
genau.
Ihr zwei Alpha-Rüden, ihr seid da Lars Eidinger. Und mit dem hast du ja auch, wieso guckst du gerade so komisch?
Ach so, weil der da nicht mitspielt bei dem Stück.
Nein,
der jetzt
die aber eher die Schaubühne Alpha Runden, wollte ich jetzt sagen.
Okay.
Ihr wart ja auch in einer Klasse, das muss kommen, das muss bei jedem von euch kommen, jeder von euch, Fritzi Haberland, Nina Horst, Lars Eidinger. Genau, es geht immer darum. Einen habe ich noch vergessen.
Du hast noch ganz viele vergessen, die kennt man vielleicht nicht so. Also vergessen Roberto Guerra, André Schimanski, Ronald Kukulis, die spielen alle noch Theater oder machen andere Sachen.
Ihr wart alle in einer Klasse. So. Ja. Also so, und jetzt seid ihr beide in der Schaubühne oder du bist wieder im Engagement. Du hast das schon mal gemacht. Dann vier Jahre jetzt.
Fünf Jahre Pause. Also ein bisschen, ja.
Und was ist das für ein Stück, das du jetzt spielst?
Die kleinen Füchse hatte schon vor über einem Jahr Premiere. Und
das ist der Hund, der, das ist der hat Hunger.
Hund, der macht Huhu, wenn er Hunger hat. Du, ich dachte, es wäre eigentlich so, du, ich würde jetzt gerne mal was essen, können wir auf den Punkt kommen. Nee, und da geht es um Familie und Geld und wie die Familie auseinanderfliegt, wenn man so richtig nochmal die Firma aufmöbeln will und nochmal, vielleicht doch nochmal so richtig viel Kohle machen möchte. Das ist ein Stück von der Lillian Hellmann, die hat zusammen mit dem Dashiell Hammett gelebt, der... Diese ganzen, ist egal, das führt jetzt alles zu weit oder interessiert gar keinen, ich merke schon. Du guckst schon wieder in deine Papiere.
Weißt du,
das Stück ist eh mal ausverkauft, gibt sowieso keine Karten. 10.11., 12. April sind wir voll. Mit der Nina Hoss zusammen, mit
genau, und das ist der, ist der Grund. Ich habe nämlich den Namen der zweiten Schauspielerin gesucht, die ich so toll finde, bei der ich mich auch immer, genau wie bei Nina Hoss, natürlich freue, wenn ich die in irgendeiner Produktion sehe. Und das ist Ursina Lardi. Das ist ja wohl kein Verbrechen, da nochmal auf die Unterlagen zu gucken bei diesem Namen.
Ist ja Radio.
Danke, dass du mich verraten hast. Ursina Lardi spielt auch mit. Und du spielst bestimmt so ein...
Wie bestimmt? Du hast es doch gesehen, oder was? Ben Hubbard spiele ich. So ein Arschloch. Ja. Wolltest du doch sagen. Du spielst doch bestimmt so ein Arschloch.
Ja.
Oder? Genau. Na klar. Ich teile ja die Figuren, die ich spiele, nie in Gut und Böse ein, sondern nehme die erstmal ernst und gucke, dass man nachvollziehen kann, warum der sich so verhält. Und der hat seine Gründe, sich so ein Arschloch zu sein.
Da sind bestimmt unheimlich viele Verwundungen in seiner Kindheit. Und darüber möchte ich mich nicht lustig machen.
Was, wenn seine oder meine Verwunderungen?
Das weiß ich nicht.
Verwunderungen, Verwunschen. Was war jetzt nochmal die Frage?
Du wolltest eigentlich, du bist ja wahnsinnig konzentriert. Ich wollte eigentlich nur, dass du das Stück kurz zusammenfasst.
Genau.
Und wenn du möchtest, kannst du auch darauf teasen.
Teasen, genau. Kommt vorbei in die kleinen Füchse. Das läuft nochmal Mitte April. Ich meine 10., 11., 12. Es ist aber sehr schwer, Karten zu kriegen. Manchmal gibt es dann noch welche, die nicht abgeholt werden. Im Internet übrig. Aber es läuft auch nochmal im Mai. Und am 16. Mai hat Premiere das neue Stück mit mir und Nina Hoss zusammen. Regie wieder Thomas Ostermeier. Das ist das neue Stück von Jasmina Reza. Und das ist eine Uraufführung und heißt Bella Figura. Mhm. Wahnsinnstitel, oder? Man könnte auch sagen, nichts geht mehr oder gute Miene zum bösen Spiel oder so. In dem Sinne, ja, und das hat 16. Mai Premiere.
Gib uns...
Da geht's, da spielen Nina und ich ein man denkt erst ein Paar, dann sieht man, ne, das ist eine Liebhaberin und ein Mann, die zusammen eigentlich ausgehen wollen, sie einen schönen Abend machen wollen. Er hat zwei Kinder und die Frau, die er seit Jahren mit ihr betrügt, und dann fahren sie aus Versehen vor dem Restaurant, wo sie hinwollen, die Mutter von der besten Freundin seiner Frau an. Und die wäre beinahe überfahren worden und sind da. Dann plötzlich sitzen sie in diesem Restaurant mit der besten Freundin seiner Frau zusammen am Tisch und die Ereignisse überschlagen sich und es wird alles nur unangenehm. Sehr untypisches Stück von Jasmina Reza, weil es nicht nur so klipp-klapp und haha lustig zugeht, sondern ganz viele beklommene Pausen hat und sehr so einen melancholischen Ton hat. So ein bisschen düsterer ist, finde ich, als die anderen Sachen von ihr.
Okay.
Aber du wolltest noch was anderes wissen, ne?
Wieso?
Ne, setz die Brille auf und
nein, holst ich gucke mal so einfach aus. Ja, also ich wollte einfach sehen, was hast du mitgebracht? Welche Musik spielen wir jetzt?
Ja, das wirst du mir sagen, denn der Bildschirm ist vor dir und nicht vor mir. Und zwar hören wir jetzt.
Wenn Sie sich fragen, wer ist das? Wer ist dieser Mann? Das ist Marc Waschke. Das ist der Schauspieler Marc Waschke, der heute hier zu Gast ist. Er hat Mike Patton mitgebracht.
Ach so, genau. Die Musik, bei der dein Hund das letzte Mal... Nein.
Doch, nein. Also der Hund hat sich offenbar übergeben beim letzten Mal. Ich erinnere mich nicht daran, aber wenn du sagst, es war so.
Mike Patton hat diese Band gehabt, Faith No More, von der ich früher, vorhin, glaube ich, schon erzählt habe. Und den habe ich gesehen, noch 1990, also so mit ganz langen Haaren und so zwischen Metal-Crossover und sonst was geheadbanged hat. Und der fing dann an, in den 90ern ganz viele unterschiedliche, tolle musikalische Projekte zu haben. Und eins davon ist nicht dein knurrender Hund, sondern
der Freude auf Mike Patton. Der hat so wahnsinnigen Hunger. Es geht jetzt nicht anders, aber die Sendung ist ja auch gleich vorbei.
Nee, und ich glaube, das, was wir jetzt hören, das ist eine Platte, die hat er eingespielt mit lauter italienischen Schlagern, mit einem großen Orchester. Was ich aber grundsätzlich an dem mag, und wenn ich auf einem Konzert bin von ihm und Fantomas, dann denke ich, sowas möchte ich eigentlich auch können.
So, machst du noch Musik?
Wie bitte?
Machst du noch Musik?
Ja, ein bisschen nicht wirklich, aber nicht mit einer Band, sondern halt eher so zu Hause ein bisschen am Computer rumbasteln, aber nicht da vorne stehen vor 800 Leuten und
performen.
Ja, mit denen in dem Moment gemeinsam was ganz Großes erleben, machen und tun.
Ja, das Trebel sucht eine Band, vielleicht könnt ihr euch zusammentun.
Finde ich ganz gefährlich. Schauspieler und Schauspielerinnen, die irgendwie sagen, ich mache jetzt auch Musik. So. Also
warum eigentlich? Ihr seid doch total genervt, wenn Journalisten euch das fragen. Was? Wenn ihr eine Platte rausbringt oder wenn ihr plötzlich ein Buch schreibt. Na. Und das heißt, sie sind doch Schauspieler, müssen sie jetzt auch noch schreiben, müssen sie jetzt auch noch singen, wo man denkt, hä? Warum? Man muss sich doch nicht entscheiden. Und jetzt bist du selbst jemand, der als Schauspieler sagt...
Sag ich. Es gibt zu viele schlechte Beispiele, dass man sagen könnte, Mensch, dann mach das doch, aber hängt es nicht an die große Glocke. Spielt doch in euren Kneipen und wenn schön ist, ist doch schön. Und wenn nicht schön, lasse. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich will jetzt weder für die eine noch die andere Richtung da Beispiel nennen. Aber in der Regel finde ich das was ganz Unangenehmes. Johnny Depp hat das mal gesagt, irgendwie er macht wahnsinnig gerne Musik, aber er will das auf keinen Fall ernster verfolgen, weil er da dann seinen Namen so dranhängt und übrigens, der macht jetzt auch Musik. Und ich finde gerade im deutschsprachigen Schauspieler- und Innenbereich gibt es viele Beispiele von Menschen, die Musik machen. Man denkt, ja, behaltet das doch für euch. So, spielt doch weiter, macht ihr doch echt gut, aber eure Platten müssen wir uns nicht anhören.
Der Schauspieler Marc Waschke ist heute zu Gast und jetzt kommt so ein Traumasatz. Besser als der Felmi musst du das erstmal hinkriegen.
Was? Ach so, das. Es ist, nein, das Erstaunen ist ja, wie man.
Sag.
Marc. Vor vielen Jahren, mein Vater, dass mein Vater das gesagt hat, als ich den Buddenbrooks gemacht habe.
Hör auf, so zu reden,
der
bitte.
Film, den ich schon mal vor 8 Jahren gedreht habe, der hieß nicht, wie meine Tochter gerne sagt, Die Putenbrust von Thomas Mann, sondern Die Buddenbrooks von Thomas Mann. Da habe ich den Thomas Buddenbrook gespielt und der hat, Hans-Jörg Felmi hat den auch schon mal gespielt. Und hat mein Vater gesagt, das, was du eben gesagt hast.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass du heute noch eine Vorstellung hast, ich weiß nicht.
Hast du keine Vorstellung davon? Nee, wie schön, dass ich gleich noch eine Vorstellung zu haben.
Interessanterweise warst du ja da noch ein relatives Greenhorn, nicht was Theater angeht, aber was Film machen
ein
angeht.
Ein unbeschriebenes Blatt.
Eine ungeöffnete Muschel.
Nein, das Schöne ist wirklich, dass ich meinen ersten größeren Film gemacht habe mit Mitte 30 und der hieß Mitte 30.
Ja, mit Silke Bodenbänder. Genau. Den habe ich gesehen und den fand ich gut.
Oder? Finde ich mir auch.
Den fand ich wirklich
gut. Kann man auch heute noch gucken mit Mitte 40.
Zwei Freunde.
Oder du mit Ende 30 natürlich.
Egal, die Inhaltsangabe müssen wir jetzt gar nicht nochmal aufdröseln. Aber kurz danach bist du engagiert worden tatsächlich für dieses große Ding. Ich meine, das ist Weltliteratur. Das ist schon von ganz tollen Leuten vorher verfilmt worden. Da hängt viel dran, das Feuilleton schielt drauf, wird gucken. Ist ja fürs Kino produziert und in der ARD, glaube ich, als Dreiteiler gelaufen. Und
Zweiteiler, ja, genau. Auch das so ein Ding, wo ich sagen würde, wobei es gab auch schon mal so eine ganz lange Fernsehserie davon.
Genau.
Aber vom Stoff her würde ich auch nach wie vor sagen, ja, habt doch mehr Mut, das in anderen Formaten zu machen noch so. Also Zweiteiler oder auch Dreiteiler im Fernsehen, wie jetzt zum Beispiel Unsere Mütter, Unsere Väter.
Hast du auch mitgemacht?
Genau, was ich sehr geschätzt habe, die Arbeit. Trotzdem denke ich, Mensch, okay, dann 90 Minuten hast du 4,5 Stunden in 3 Brocken. Musst du dir dann aber auch dann genau angucken. Warum macht man nicht lieber 5 bis 8 Folgen à 60 Minuten? Du hast viel mehr Zeit zu erzählen, hast einen viel größeren Bogen, kannst dich hinterher entscheiden, ob du das auf DVD schaust oder im Internet oder an dem Abend. Und du hast eine andere Tiefe ist möglich, eine andere Ausführlichkeit. Und bei den Buddenbrooks braucht es 400 Seiten Vorlauf, wo alles irgendwie auch ganz gut läuft und sich immer steigert, damit es dann 350 Seiten oder wie lange so richtig runtergehen kann und noch weiter in den Abgrund runter. Und das ist gerade in dem Fernseh-Zweiteiler finde ich auch zum Teil sehr geglückt, aber bei der Kinoversion finde ich fehlen da dann einfach so ein paar Minuten.
Du warst ja relativ unerfahren, was Fernsehen angeht. Du bist spät vor die Kamera, mit Mitte 30 gekommen und warst in so einem Ensemble mit großen anderen Schauspielern und du hast die Hauptrolle gespielt und du hast vor allen Dingen, man weiß ja, dass nicht chronologisch gedreht wird, und du hast ja diesen Thomas Mann in einer Zeitspanne von 25 Jahren gezeigt, dargestellt. Wie muss ich mir denn so einen Drehtag vorgestellt haben? Dass man, also wenn man nicht chronologisch dreht, kann das passieren, dass du...
Mein Tod zum Beispiel am dritten Drehtag drehen durfte, was glaube ich so war. Genau, den Tod, wo ich da in die Gasse, in die Matsche falle, das war glaube ich am dritten Drehtag. Das Anstrengende daran war vor allem die lange Maskenzeit für diese Altersmaske, die dann... Da wurde erst eine Glatze geklebt und auf die Glatze drauf wurde dann das Haarteil mit dem schütteren Haar geklebt. Mhm. Und das hat so 2 bis 3 Stunden in Anspruch genommen. Das war viel anstrengender als dann das eigentliche.
Und zu umswitchen, das ist nicht das Problem.
Also, im Gegenteil, ich finde überhaupt das chronologische Drehen oft so überschätzt. Also bei bestimmten Projekten und Filmen ist das, glaube ich, ganz toll, wenn man da so Stück für Stück vorgeht durch die Geschichte. Aber generell finde ich das viel besser zu sagen, es ist wie bei einem Bild, wo ich hier was male und da dann auch nochmal. Und wenn ich in der Merke, ach, jetzt kann ich das da aber nochmal so verändern. Und dann hat das Auswirkungen auf die Szene, die danach kommt. Wenn ich chronologisch drehe, kann ich nicht mehr zurück. Dann ist es passiert. So. Und gerade bei so einem großen Zeitbogen, wie das da der Fall war, ich meine, das ist ein Geschenk, das... Das Altern macht mehr Spaß, so auf jeden Fall.
Ich glaube, die Kennenlernszene beim Tatort durftet ihr chronologisch drehen, ne? Die war, glaube ich, ziemlich am Anfang.
Das war auch Zufall, dass die erste Szene unser gemeinsamer erster Drehtag war. War wirklich Zufall und das war schön.
Habt ihr schon mal zusammengearbeitet vorher?
Nee, wir werden noch nie wieder zusammen. Wir hatten nur so eine Art Probeaufnahmen gemacht und kannten uns von 1, 2 Partys und haben auf den Probeaufnahmen dann gemerkt, dass es geht. Das ist...
Habt ihr euch denn gegenseitig gewundert, dass man euch an die Seite gestellt hat? Habt ihr euch darüber ausgetauscht?
Nö, sollte man auch nicht. Nee, naja, ich finde schon, oder? Wirklich, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die sollte man nie miteinander besprechen.
Vielleicht
so,
tatsächlich.
Wie in einer großen Liebe auch, finde ich wirklich. Man sagt, ja, und wir sagen uns alles. So, nö, ich würde das nicht tun. Mhm. So, und ich würde das auch umgekehrt gar nicht alles wissen. So. Und das, was wirklich entscheidend ist in der Liebe, wie in anderen Beziehungen und Arbeitsbegegnungen, das, was wirklich entscheidend ist, das spürst du ja vor jedem Satz. Das spürst du, finde ich, nach 2 Sekunden. So beim Casting, wenn jemand reinkommt und merkst, geht gar nicht oder ist es. Und dann kommt noch der erste Satz als Bestätigung. Und zwischen Merit und mir dachte ich schon vor den Probeaufnahmen, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Mhm. Und dann war da auch ziemlich schnell klar, dass das so ist. Aber ich will das nicht ausdiskutieren.
Nee, was müssen das wir ist, auch so. Gar nicht.
Nee, ich meine auch mit ihr nicht. Okay, so. Hier sowieso nicht. Mit
dir? So eine Frechheit. Nicht. Wenn, dann hier.
Genau.
Nicht allein mit dir.
Sie muss es ja nicht hören, Merit, oder?
Nein, ich frage mich, wenn du mit jemandem wie Nina Hoss zusammenarbeitest, das ist ja eine sehr intensive Zusammenarbeit und einfach über die Jahre schon gewachsen. Ihr kennt euch irre lange und ihr habt Filme zusammen gemacht. Barbara ist einer davon. Fenster zum Sommer. Und jetzt macht ihr Theater zusammen. Das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Art von Energie, die man verlässlich abrufen kann wahrscheinlich. Und ist es vielleicht manchmal von Vorteil, wenn man sich fremd ist und diese Spannung nutzen kann? Oder ist es so naiv von jemandem, der jetzt selbst nicht Theater spielt, dass ich mir vorstelle, dass man damit auch arbeiten kann mit so einer Spannung, mit so einer Anspannung?
Nee, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es geht genau darum, dass man sich auch in aller Vertrautheit immer nochmal fremd wahrnehmen kann und fremd machen kann, dass man sich, wenn man meint, sich zu gut zu kennen, schaut man ja nicht mehr genau hin, sondern hat schon ein Urteil über den anderen. Ja? Mhm. Und jetzt reagiert sie so, jetzt greift sie sich wieder an den Kopfhörer und das meint bestimmt so und so, anstatt mich auf das einzulassen, was jetzt wirklich gerade mit dir, meiner Partnerin hier in dieser Szene, die wir gerade spielen, passiert. Und mit Schauspielerinnen, mit denen ich zu tun habe, jetzt die zwei, wenn das ist das Tolle, dass man wirklich darauf vertrauen kann, wenn man sich anschaut, so wie wir jetzt, und zuhört, dass in dem Moment was passiert, was einmalig ist und was jedes Mal wieder einmalig ist und nicht irgendwas reproduziert wird. Da bin ich dankbar drum. Das ist für mich die Essenz von diesem Tun.
Glück. Und damit wären wir schon wieder am Anfang. Damit hätten wir einen perfekten Kreis geschlossen. Das Glück des Moments.
Echt, ja?
Denn wir sind am Ende.
Okay.
Le Mépris hast du noch mitgebracht.
Aber das ist der perfekte Kreis, der Verachtung eigentlich. Le Mépris, die Verachtung. Damit sind wir beim Glück, nämlich der Verachtung von Godard. Dieser wunderbare Film, wo es um Glück, aber eigentlich geht es ja viel mehr um Scheitern. Oder um was geht es? Gleichzeitig ja, in jeder großen Liebe ist das Scheitern immer schon mit eingebaut. Ich finde diese Szene zwischen Michel Piccoli und Brigitte Bardot wunderbar. Und ich finde aber auch die Musik vor allem so toll. Und genau, das Berührendste war für mich, der Martin Scorsese hatte den Fehler, eigentlich die Todsünde begangen, die gleiche Musik aus Le Mépris nochmal in Casino zu verwenden. In einer ganz anderen Szene, überhaupt keine Liebesszene, nämlich ich glaube, das ist am Schluss, wenn das Auto in die Luft fliegt, wo er noch, ich weiß gar nicht mehr, noch, ich glaube, irgendwas mit den Nieren. Und erst da bin ich auf die Musik richtig aufmerksam geworden und habe dann erst mich nochmal erinnert, dass die ja eigentlich aus Le Mépris ist und dann erst wirklich entdeckt, dass die von Georges Delerue ist und habe ein paar Jahre später, 2003 oder so, in einem Theaterstück an der Schaubühne, haben wir gesucht nach einer Musik, die, wenn man sie nur hört, wahnsinnig berührend ist, so richtig so, dass der Hund schon anfängt zu weinen. Du gibst ihm auch immer so einen Tritt, dass er so Geräusche machen muss.
Ich mache gar nichts, ich ignoriere diesen Hund total.
Du trittst ihn so ganz ruhig auf den Schwanz und du kannst ihn wie so fernsteuern, dass er verschiedene Sounds von sich gibt. Und so ist die Musik, finde ich. Ich finde, dass die, die ist, wie wir vorhin sprachen, vor jedem Inhalt und vor jedem Denken über was, die hat eine eigene Kraft. Ähnlich wie Matthäus Passion, die da auch bei Scorsese auftaucht. Und da habe ich lange überlegt, Matthäus Passion oder Georges Delerue? Und dann habe ich gedacht, nö, bring ich doch lieber.
Nö, habe ich gesagt, bring ich mit. Kaufst du dir noch aktiv Soundtracks tatsächlich?
Aktiv? Kaufst du dir noch aktiv Soundtracks? Naja, also eher passiv? Ich bin so ein passiver Soundtrack-Käufer.
Nee, die eine Sache ist ja, dass man denkt, es gibt irgendwie so einen Song, den man online lalala. Oder ob man tatsächlich sagt, ich kaufe mir diesen ganzen Soundtrack, ob nun digital oder analog, und den höre ich mir nochmal an und nochmal an und nochmal an.
Vom Filmmusik meinst du jetzt überhaupt? Ich kaufe mir generell kaum noch Soundtracks und dachte letztens nochmal, als ich von diesem einen Chuck Norris Film, Klapperschlange oder sonst was, einen Soundtrack gehört habe, dachte, man müsste noch mal viel mehr Filmmusiken hören. Mit Mann meine ich in dem Fall ich.
Ja.
Ich finde es oft interessanter, ich zu sagen als Mann. Aber inspiriert von diesem Gedanken werde ich jetzt mir bestimmt noch mal einen Soundtrack kaufen. Aber lauschen wir doch erstmal den Klängen dieses
sehr gerne
Soundtracks.
Möchtest du dich noch von unseren Hörern verabschieden?
Es war mir eine Freude, hier zu sein, und ich verstehe, warum man diese Sendung hört und werde es in Zukunft auch öfter tun, als ich es bisher getan habe. Schalten Sie heute Abend um 19:15 bitte die ARD ein.
Genau, Tatort, das Muli vom RBB. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag. Tschüss.